I'm Olivia Gober Hicks, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 255, heute mit den Themen Mystery Booster 2, Magic Foundation und Secret Lair, weil wir müssen mal drüber reden, was damit alles passiert. Und ja, wenn wir Zeit haben, ask us anything, eure Fragen für uns und die beantworten wir im Podcast. Und an meiner Seite der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's tatsächlich ziemlich gut. Wir hatten letzte Woche ja schon so ein bisschen aufgefüllt mit anderen Themen. Ja. Wir haben gerade dieses Secret Lair Debakel so ein bisschen außen vor gelassen, weil es eigentlich eine ganz runde Episode so war. Aber ich dachte, das Thema ist noch immer groß genug, um drüber zu sprechen. Und es gibt halt wirklich ein paar nette Neuerungen, die jetzt noch angekündigt werden. Dementsprechend freue ich mich auf eine neue, schöne Folge Radio Ravnica. Bevor wir einsteigen, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt diese Getränke mal ausprobieren und uns dabei indirekt unterstützen, wenn ihr bei weareholy.com/radioravnica vorbeischaut und könnt noch Geld sparen dabei, darüber hinaus noch. Wenn ihr Ravnica 10 eingibt, spart ihr 10% auf euren Einkauf. Wenn ihr zum ersten Mal einkauft, dann Ravnica 5, dann kommt ihr 5 Euro auf das, auf euren Ersteinkauf. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns damit direkt. Das heißt, ihr müsst nicht extra Geld ausgeben, sondern bekommt diese Getränke mit einem kleinen reduzierten Preis. Und wir profitieren auch davon. Alle sind happy. Dann steigen wir direkt mal in, ich würde sagen, die größte News der Woche. Wir haben es ja so ein bisschen schon vorher angeteased, ne? Bloom Barrow, Duskmourne, Assassin's Creed, Modern Horizons 3. Dann kam noch Foundations dazwischen, womit keiner gerechnet hat. Und jetzt kommt auch quasi noch ein Booster-Set dazu. Ja. Mystery Booster 2. 2 suggeriert, dass es schon mal Mystery Booster 1 gab. Willst du einmal kurz zusammenfassen, was sind Mystery Booster? Und ist das was, worüber man sich freuen darf? Ist das was, was cool ist? Oder ist das was, was eher so, okay, ein weiteres Produkt kann ich ignorieren?
Ich muss ein bisschen lachen, weil eigentlich müsste man es Mystery Booster 3 nennen. Das hat folgende Bewandtnis. Mystery 1, also Mystery Booster, wurden damals tatsächlich gemacht, weil Leute mögen Chaos Drafts. Jetzt fragen viele Leute, was sind Chaos Drafts? Chaos Drafts sind Drafts, das Format müssen wir hoffentlich nicht erklären, wo man tatsächlich ganz viele verschiedene Booster aus verschiedenen Jahreszeiten, also Ursas Saga, Dragon's Maze, Innistrad. Das sind eure drei Booster, die ihr habt. Und der nächste links von euch hat so Mirrodin, Aufmarsch und Strixhaven. Und daraus formt sich dann ein sehr interessanter Draft, weil es sehr, sehr, sehr viele Karten gibt. Wir kennen das alle, wenn wir pre-releasen oder draften, so im Set-Draft, dann hat man ganz oft so, okay, die Karte habe ich jetzt fünfmal. Ich habe fünfmal diesen Hawk gedraftet, weil das ist sick, das ist krass. Das geht hier halt nicht. Das ist halt schwieriger, sage ich mal. Und naja, diese Mystery Booster wurden dementsprechend gemacht, weil alte Oldschool-Booster nun mal teuer wurden. Und wenn man dann hingehen musste und musste für so einen Draft mit Aufmarsch, Mirrodin, Ravnica 1 Sachen halt irgendwie 160 Euro hinblättern, da haben die Leute keinen Spaß dran. Surprise. Und dementsprechend hat Wizard of the Coast damals reagiert, Mitte 2019, und hat die Mystery Booster gedruckt und hat dort noch ein paar Kniffe gemacht. Mystery Booster sind also Karten drin aus, ich weiß nicht wie vielen Sets, elendig vielen Sets. Ich glaube, aus fast allen von Magic existierenden Zeiten sind da Karten drin. Und da wurde das erste Mal links unten in der Ecke die Pommesgabel verwendet, die wir nachher auch bei The List und anderen Sachen gesehen haben. Und um einen kleinen Twist reinzubringen, ist es so, dass in dem ersten Mystery Booster Playtest-Karten drin waren, die halt so die Welt noch nie gesehen hatten. So Form of the Muldrifter oder so, die halt Form of the Dragon waren. Es waren eher Spaßsachen tatsächlich. So Karten, die halt besagt haben, eine meiner Lieblingskarten ist Control Players Win Condition. Ja. Das ist eine 6-Mana XXer, kann nicht gecountert werden mit Shroud und der kriegt +1/+1 für jede Runde, die es ist. Also umso, wenn wir Runde 25 spielen, das sind 25/25er. Und solche Karten sind einfach drin, lustige Karten, die nicht turnierlegal sind, aber tatsächlich manche Leute im Commander spielen, was ich wiederum ganz witzig finde. Ja. Dementsprechend, das ist schon ganz cool. Danach kam Mystery Booster in die Läden, denn danach kam das große C. also ich kann dabei sagen, ich habe Mystery Booster 1 Convention Edition habe ich auf dem Grand Prix in Bologna auch selber gedraftet mit meiner Truppe. Das war mega, weil die Booster waren so hart begehrt, wirklich krass. Also hast du vom Booster 60, 70 Euro bezahlt auf dem sekundären Markt, während du halt den Draft irgendwie, ich glaube für 40 Euro drei Booster bekommen hast. Und dann haben die Judges daneben gestanden, haben gewartet, bis alle ihre Booster aufmachen. Und als zum Gewinnen hat der erste zwei Booster bekommen und der zweite und dritte jeweils ein Booster. Das war der Gewinn, den es gab. Und das war sick, weil das halt wirklich krass war. Und dann gab es halt das große C. Dann kam eine Edition, die auch in die Stores reingekommen ist. Die hatte dann statt den Playtest-Karten, hatte die dann eine Foil-Karte mit drin, die es halt in dem Original-Set nicht gab. Die wurde diese Playtest-Karte etwas ersetzt, damit man halt irgendwie sagen kann, hey, man müsste das eine noch ein bisschen besonders halten. Und dann hatte man immer noch so viele von diesen Convention Edition rumliegen, dass man die auch irgendwann zu den Stores geschickt hat.
Ja, ich glaube, das war damals so ein Ding, wie kann man Stores auffangen, nachdem sie wegen der Pandemie nicht so viel machen konnten. Hier kriegt ihr ein paar Convention Edition Mystery Booster 1 Sachen raus.
Was eine nette Aktion war.
Total, total. Und das Gute ist halt, oder was halt sich später herausgestellt hat, es gibt auch noch Festival in the Box, was gleich noch relevant werden wird für Mystery Booster 2. Da waren quasi neben so ein paar Convention Goodies, gab's da halt auch eben die Mystery Booster Convention Edition mit drin, dass man die auch zu Hause draften konnte. Und genau, jetzt ist quasi Mystery Booster 2 mit drin und der Subtitle davon ist Draft the Unknown, was mich erinnert an die Magic-Con-Events mit Gavin Verhey, die dieses Unknown-Event mit Gavin Verhey, so hieß das immer, was quasi genau das war, was du eben meintest am Anfang. Es ist ein Chaos-Draft mit verschiedenen Packs aus der jüngeren Geschichte von Magic the Gathering plus ein paar Playtest-Karten, die sie dann für die Events selbst gedruckt haben, die dann auch tatsächlich diesen Sticker drauf haben, wie sie es halt beim Playtesten haben. Hier in den Mystery Boostern sind die ja mehr so aufgedruckt und haben auch provisorisches Artwork. Das heißt, es ist so ein bisschen dem nachempfunden, weil das ja auch immer ein sehr beliebtes Event ist. Und ich sage ja auch immer, wenn ihr auf eine Magic Con geht, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu spielen, dann spielt es, weil es ist wirklich viel Spaß. Jetzt bekommen wir das quasi als Produkt primär für Events.
Ja.
Das heißt, wir hatten gerade Gen Con letztes Wochenende und dort haben random Leute Einladungen bekommen zu Gavin Verhees AMA-Panel. Beziehungsweise, es war nicht das AMA-Panel, es war zu einer gewissen Uhrzeit, soll man an den Magic-Stand kommen. Und dort haben die dann Mystery Booster 2 schon gedraftet. Also das Produkt ist komplett fertig, man hat es jetzt schon auf der Convention spielen können. Und wir haben auch gerade auf Reddit und anderen Social-Media-Plattformen schon ganz viele Karten quasi gespoilt. Warum das Ganze jetzt nicht so relevant ist, Mystery Booster Box 1 war, glaube ich, um die 1700 Einzelkarten. Also jetzt selbst 50 zu wissen, macht keinen großen Unterschied. Und sowieso der Spaß ist halt, sich überraschen zu lassen, was man drin hat. Die Kartensortierung in den Packs ist auch ein bisschen anders. Du hast anstatt dem typischen Commons, Uncommons und Rares, hast du halt zwei weiße Karten, zwei blaue Karten, zwei schwarze Karten. Du hast eine etwas andere Sortierung drin. Du kannst auch mehr Uncommons
als Commons drin haben. Das ist wie bei Mystery Booster 1 tatsächlich.
Genau, genau. Und jetzt haben wir die Ankündigung. Es kommt tatsächlich auch dann so noch mal raus. Das Ganze wird noch angekündigt, jetzt einen Tag nach der Aufzeichnung leider, deswegen haben wir noch nicht alle Informationen dazu, aber es wird auch eine Festival-in-a-Box-Version davon geben, die dann mit der Mystery Booster Box 2 eine exklusive Secret Lair Drop beinhalten wird, ein Promo-Pack mit, wie es aussieht, 4 Karten und 3 Collector-Boostern. Wir wissen noch keinen Preis, wir wissen dementsprechend auch noch nicht, was die Mystery Booster Box kosten wird. Was aber sowieso schwierig ist zu sagen, weil eigentlich ist ja immer an ein Event geknüpft oder hier an ein Zusatzprodukt von einer MagicCon Festival in a Box. Wie ist dein Eindruck? Also freust du dich darüber, dass es das jetzt geben wird? Freust du dich darüber, dass man es auch kaufen wird? Oder denkst du, das wird so ein geiles Ding, mal auf Events zu zocken?
Ich glaube, es wird geil, auf Events zu zocken. Und ich glaube, Mystery Booster 2 wird ähnlich geil wie Mystery Booster 1. Ich bin ein sehr großer Fan von Mystery Booster 1. Ich find's großartig, die haben sie nämlich zu einem Grund und Boden gedruckt. Die waren am Anfang halt, wie gesagt, bei 50 Euro das Booster, was halt lächerlich teuer war. Und gegen Ende, ich glaube, aktuell kosten die irgendwie 4, 5, 6 Euro. Nicht wirklich viel Geld. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, weil das ist eine Draft-Experience, die ist wirklich großartig. Ja. Und ich muss sagen, das, was mich halt ein bisschen ängstlich werden lässt, ist halt tatsächlich der Preis. Weil man kriegt jetzt Mystery Booster Convention Edition, glaube ich, für 130 Euro. Und naja, ich gehe davon aus, wenn ich das hier sehe, dass da 3 Collector Boosters drin sind. Collector Booster werden von Wizard of the Coast ungefähr immer bei 40 Euro genommen. Das heißt, allein das sind schon 120 Euro. Dann haben wir eine Secret Lair wahrscheinlich in Foil. Das heißt, nochmal 70 Euro obendrauf. Dann sind wir bei 190 Euro. Promos, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Mystery Booster Box halt auch so um die 200 bis 280 Euro kostet. Und dann sind wir ja bei einem 400 bis 500 Euro Pack. Und das ist das, was mich ein bisschen schade wirken lässt. Weil ich finde es cool. Ich finde auch das Set-Symbol mega. Das Set-Symbol ist halt so ein Fragezeichen, was ich einfach sehr cool fand. Weil am Anfang dachte ich so, hä, willst du mich verarschen? aber nee, tatsächlich nicht. Und es gibt ja auch noch zwei kleine Twists bei dem Mystery Booster, die ich auch beide extrem großartig finde.
Total. Also grundsätzlich, was man halt schon von der Gen Con gesehen hat, viele Leute haben ihre Packs natürlich fotografiert, online gestellt. Und was wir sehen, was so ein Booster halt eben beinhaltet, sind, wie ich eben schon meinte, zwei Karten von jeder Farbe. Also zwei weiße, zwei blaue, zwei schwarze, zwei rote, zwei grüne. Dann haben wir, wie es scheint, eine Multicolored-Farbe, eine Landkarte, dann ein Future Sight Reprint Border, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade ein Pack drin von Darth Pink Hippo, der das gepostet hat, von Greater Good in einem Future Frame.
Ich habe Walking Ballista gesehen und was ich auch schon gesehen habe, Sensei Divining Top von Velvidrawn. Sehr cool.
Genau, und dann gibt's darüber hinaus noch einen White Border Reprint Slot, wie jetzt zum Beispiel in dem Bild, was ich hier habe, ist Chain Lightning, aber es gibt auch Veil of Summer, es gibt auch Kenrith. Also es gibt so ein paar Random Slots. Es gibt natürlich wieder die obligatorische Rare, die da mit drin ist. Aber das heißt dann, du hast den White Border Slot, du hast den Future Sight Spot, du hast den Mystery, also den Playtest Karten Slot und den Rare Slot. Dazu halt eben noch die 10 Karten von jeder Farbe plus eine Multicolored Farbe plus ein Land. Da ist schon das Potenzial drin. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was man gelernt hat von Mystery Booster Box 1. Gerade auch der, die man zu Hause kaufen konnte mit der Foilkarte drin. Wenn man da halt eine Foil Mana Crypt oder Mana Vault oder sowas drin hat, das ging nicht, aber irgendwas war doch
auch
Foil drin.
Weil der Foil Slot war auch ein vorgefertigter Slot.
Ja, genau, heißt, aber Leute haben halt krasse Karten draus gezogen und das war halt so ein bisschen das Ding.
Das war keine Mana Crypt, keine Mana Vault. Das teuerste war irgendwie 40, 50 Euro. Aber es ist eine Menge Geld, klar, keine Frage für Booster. Was ich sehr interessant daran finde, ist, dass sie halt hier auch wieder, wie beim letzten Mal, wirklich jedem Slot eine gewisse Kartensatz einfach zugesetzt haben, wenn du das richtig siehst. Ich habe jetzt mehrere Booster gesehen, wo an derselben Stelle dann zum Beispiel das schwarze, was so teuer war mal.
Obliate, genau.
An derselben Stelle zum Beispiel ist. Und das war bei Mystery Booster 1 zum Beispiel, konntest du vorne in den schwarzen, in der zweiten Karte auch ein Demonic Tutor ziehen und so weiter.
Ja.
Und das sind halt immer wieder in manchen Slots einfach auch in den Comes und Uncomes ganz coole Reprints, wie jetzt zum Beispiel auch die Sliver zum Beispiel, die auch mit dabei sind, die dann auch in Old Border zum Beispiel sind. Das ist einfach sehr, sehr cool. Und du hast halt trotzdem noch den Rare-Slot. Du hast den White Border Slot, wo ja auch schon ein paar Karten bekannt sind, die wirklich cool sind. Du hast gerade eben schon Veil of Summer zum Beispiel gesagt.
Genau.
Wie gesagt, ich habe noch einen, wie heißt denn dieser, der so abwerfen lässt, Hollow One. Hollow One habe ich zum Beispiel noch gesehen. Wie gesagt,
Dryad Arbor gibt's
auch. Dryad Arbor in White Border. Und White Border ist ja so ein Triggerfaktor für manche Leute.
Ja.
Du müsstest dich doch darüber hart freuen.
Ich find's großartig. Ich find's absolut großartig, dass es White Border, dass es jetzt ein Special Treatment ist. Also, ich muss sagen, es wirkt ein bisschen komisch, wenn man sich zum Beispiel Kenrith Returned King anschaut. Der hatte halt quasi auch unten dann die Textbox, die ist auch so whited. Also, die Sammlerinformationen, die sind halt auch die sind schwarz geschrieben auf weißem Hintergrund. Das wirkt dann so ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Also, es ist halt vor allen Dingen was du halt so nicht gesehen hast. Genauso wie eine Future Sight Command Tower.
Ja.
Und das sind halt so ganze, das sind so kleine Goodies, wo ich halt irgendwie schon sage, besser so unter die Leute gebracht als in irgendeiner Secret Lair Drop.
Ja,
weil das finde ich halt wiederum nervig, mal wieder einen Command Tower in einer Secret Lair Drop zu haben. Und so hast du halt wirklich so dieses einzigartige Draft-Erlebnis. Du hast halt die ganzen Reprints von Karten, die du vielleicht sowieso spielst, wie irgendwie eine Dryad Arbor in einem White Border, wenn du sie unbedingt haben möchtest.
Ja. Es sind auch teilweise sehr alte Karten, die lange keinen Reprint mehr gesehen haben, wie zum Beispiel Mind Twist. Für ein schwarzes und X wirft ein Spieler X random Handkarten ab. Eine gebannte Karte im Legacy seit für immer. Mhm. Und die hat jetzt ein neues Artwork in einem Future Sight Rahmen bekommen. Ich persönlich muss sagen, ich liebe ja den Future Sight Rahmen.
Ich finde den auch ziemlich geil. Der ist so 90er Jahre, so hat man sich die Zukunft vorgestellt, mäßig fast schon.
Ja,
also ich glaube nicht, ob der aus den 90er Jahren stammt, aber so um die Jahrtausendwende umherum.
Ja. Zum Beispiel auch hier, was mein Highlight ist,
was ganz
kurz. Es gibt White-bordered snow-covered plains.
Das ist großartig.
Das ist mein absolutes Highlight.
Ja, also es gibt halt so viele Karten. Allein hier durchzuscrollen ist ein Riesenspaß. Wir haben auch den Reddit-Thread verlinkt, wo alle Karten da drin sind. Ihr seht zum Beispiel hier ein Future Sight Snuff Out mit dem Artwork von dem Dual Deck mit Liliana drauf. Ja. Also auch eine weirde Kombi. Man sieht hier auch ein White Border Kabal Koffers, was darüber wird man sich auch freuen, wenn man das mal sieht. Und wie du schon sagst, die Snow-Covered Islands halt eben mit Weiß, ne, so viele großartig. Geile Staples plus halt diese ganzen Playtest-Karten.
Richtig, also ich sind noch sagen, nicht bei den Playtest-Karten, weil die geben ja nochmal so einen richtigen Kick rein, weil die nochmal so einen richtigen Spaßfaktor reinbringen, weil das sind einfach ganz weirde Sachen, die teilweise so denkst, so, was, das tut diese Karte, weil sie damit halt wirklich jetzt alles brechen können, weil es egal sein kann.
Ja, total. Und das ist halt das, darauf freue ich mich schon sehr. Also ich weiß halt wirklich noch nicht, ob ich mir die Festival in a Box hier zu kaufen würde. Das hängt halt wirklich, wirklich vom Preis an, ob es halt guter Value ist. Ich würde keine 400 plus Euro dafür ausgeben, weil im Endeffekt ist das Herzstück, also Secret Lair Drop, müssen wir erstmal gucken, was überhaupt drin ist. Die Collector Booster sind es wahrscheinlich nicht wert. Die Promokarten, mal gucken. Aber wenn nicht dann freue ich mich auf die nächste Magic Con, wenn man das halt mal wirklich dann in einem Event draften kann. Oder vielleicht kriegen ja die Local Game Store wieder was. Also die Information haben wir leider noch nicht. Aber es ist ein meiner Meinung nach sehr, sehr cooles Produkt. Und ich freue mich, dass es wieder zurückkommt. Und ich sehe hier auch gerade eine Karte, die dich sehr freuen wird. Es gibt jetzt einen White Border Uro Titans of Nature's Wrath.
Ja, den habe ich auch schon gesehen. Dreckskarte. Einfach bannen, einfach zerreißen, wenn ich ihn jetzt hier.
Ja, genau. Ach ja. Nee, aber findest du es denn auch geil? Also ja,
absolut. Nice. Also ich finde es vor allem cool, weil es halt auch irgendwie alte Karten hat, ein Reprinter hat, völlig abgespaced ist. Aber es, wie gesagt, es printet eben auch alte Karten. Das heißt, da sind auch Old Border Karten drin mit halt dem, ihr müsst halt damit leben, dass die Pommesgabel links unten haben.
Ja.
Aber da sind halt auch wirklich weirde und lustige Karten drin, wie den Mox Poison zum Beispiel, der einen Mana beliebiger Farbe macht. Man kriegt aber zwei Poison Counter. Ist aber null Mana. Finde ich
großartig.
Und das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. Es gibt Wasteland in White Border. es gibt so Ursas Saga White Border, Death Rage. Ja. Es gibt so viele White Border Karten. Es gibt dazu aber auch noch so viele in diesem Frame. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass es ja in dem normalen Slot, in den normalen Karten ankommst, ja eben auch noch richtig gute Karten gibt.
Ja,
und das total. Ist halt der Punkt. Diese 2.000 bis 3.000 Karten, die da drin sind, das ist geil.
Ja, total. Eine meiner Lieblingskarten von den Playtest-Karten ist Indicate. Ein Null-Mana-Sorcery, die sagt einfach Target Permanent. Und dann der Flavortext ist You von Soren Markov. Also es ist einfach nur, du zeigst auf ein Permanente. Und das ist der komplette Effekt dieser Karte. Finde ich großartig. Triggered Feather, würde ich sofort nehmen. Ja, also es ist ein lustiges Set. Das ist so die Art von Produktankündigung, die ich mir mehr wünsche.
Ja.
Die Informationen sind gerade vage genug, dass man sich gerade so auf eine Abenteuersuche irgendwie begeben kann. Und halt ist es was, worauf man sich freuen kann für Magic Cons, für andere Events in Zukunft. Und wenn man das Geld dann hat und es vielleicht nicht so teuer ist, kann man sich die Festival in a Box eben holen. Aber da vielleicht nochmal ein persönlicher Hinweis an euch. Bitte rippt das nicht einfach für Value. Bitte draftet das, weil dieses Produkt will wirklich gedraftet werden. Ich weiß, die Verlockung ist groß, zu gucken, ob man irgendwie eine krasse Karte drin hat, aber
nee, also gar nicht. Ich kann es euch nicht empfehlen. Ich habe es damals tatsächlich gemacht, weil mir einige zur Verfügung gestellt wurden. Das sind meistens halt, ich weiß nicht, wie viele hier jetzt drin sind, aber Mystery Booster 1 waren 1700 Karten drin. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, eine Mana Crypt daraus zu bekommen, war halt 1 zu, ich habe keine Ahnung, wenig.
Es ist lächerlich gering.
Ja, es ist, und deswegen einfach den Spaß mitnehmen.
Genau. Dementsprechend, sehr, sehr positive Produktankündigung, so wie wir es interpretieren. Aber wie findet ihr denn die Mystery Booster Box 2, so heißt es. Findet ihr es cool? Wollt ihr es euch holen? Wollt ihr es mal draften? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zu einer Produktankündigung, wo wir geteilter Meinung sind. Mm-hmm. Und zwar Magic the Gathering Foundations, das neue Core-Set quasi, also auf Deutsch heißt es Grundstein, also so ein bisschen, soll wirklich den Grundstein legen für neue Spieler, zu Magic zu kommen und dann in die verschiedenen Formate einzusteigen. Wir haben eine Ankündigung bekommen auf der Magic Con Amsterdam, wo wir so ein paar Previews gesehen haben, das Konzept wurde uns vorgestellt. Jetzt haben wir den Artikel bekommen zu den First Look at Magic the Gathering Foundations. Und das Spannende hierbei ist, sie haben die Produktpalette vorgestellt, wie sie es ja immer machen zu diesem Zeitpunkt. Und da gibt es ein paar spannende Sachen. Wir haben natürlich die Klassiker, wir haben Playbooster, wir haben Collector Booster, wir haben Jumpstart Booster, wobei das wieder was Neues ist. Mhm. Bei Jumpstart gab es jetzt nicht mehr bei jedem Set, das haben sie irgendwann aufgehört, jetzt kommt's wieder dazu. Wir haben natürlich Bundle, wir haben Pre-Release-Pack, aber die eigentlich spannenden Sachen ist einmal die Beginner-Box, was beinhalten wird 10 Jumpstart-Packs von dem Foundations, 2 Reference-Cards, ein Reference-Guidebook, ein How-to-Play-Guide, Gameboard-Playmat und Spin-Down-Life-Counter und eine Starter-Collection. Die wird 350 Magic the Gathering-Karten beinhalten, davon sind 22 Traditional Foil, 3 Foundation Playbooster, 95 Basic Lands, wobei immer 10 Full Art tatsächlich dabei sind, 14 Tokens, 2 Reference Cards, ein How to Build Your Deck Booklet und ein Click Wheel, also diese Lebenspunkte Premium Dinger, die es auch schon mal im Commander Arsenal gibt.
Mhm.
Und ja, die erinnern mich sehr stark gerade diese Starter Collection an die Deckbuilders Toolkit, die es früher gab, womit ich auch tatsächlich eingestiegen habe. Denn du hast einen ganzen Haufen Karten, du hast so eine Grundcollection, du hast darüber hinaus noch ein paar Booster, die dir was extra geben, aber du kommst direkt ans Deckbauen.
Und du hast noch das Pre-Release-Kit.
Genau, das Pre-Release-Kit, das gehört ja quasi zu dieser Standardpalette damit eben dazu, was auch aber
ja, bei einem Sonderset, was du meinst.
Ja, genau.
Bei einem Sonderset ist es immer ein bisschen schwieriger, weil da es nicht immer ein Pre-Release gibt. Und bisher habe ich nicht damit gerechnet, dass es für Foundation, auf Deutsch heißt das Set übrigens Grundstein, tatsächlich einen Pre-Release-Kit gibt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich nicht damit gerechnet, finde aber tatsächlich ganz gut.
Voll. So kann man direkt die Leute einladen, die man zu Magic gucken möchte. Von wegen, hey, es gibt ein Einsteiger-Set für euch, komm jetzt mit zum Pre-Release, sonst gibt's eine Klatsche. Aber wie findest du denn die Produktpalette und wie findest du vor allem die neuen Produkte?
Ich habe mit Foundation ein großes Problem, was sich heute revealed hat für mich. Mhm. Ich find's großartig, dass Foundation Jumpstart 25 beinhaltet. Also J25. Mhm. Ich finde es zum Kotzen, sorry, dass ich so böse sein muss, dass es nicht standardlegal ist. Es ist nur Commander, Legacy und Vintage legal. Und das muss ich sagen, wenn ich einen Set lese mit Beginnerbox und dort sehe, dass da 10 Jumpstart-Booster drin sind, mit denen ich nichts machen kann, außer dann Commander vielleicht spielen, weil Legacy und Vintage sind keine Einsteigerformate. Commander eigentlich auch nicht. Ja. Und ich kann diese Box dann nur nehmen und sagen, ich habe eine coole Box, die tue ich jetzt beiseite und dann hole ich mir ein anderes Produkt, damit ich Standard spielen kann. Mhm. Das ist Müll. Wer hat sich denn das ausgedacht? Sorry, aber das finde ich ganz, ganz schwierig. Sie hätten Jumpstart einfach aus diesem Set exkludieren sollen. Ich vermute, sie haben es nicht gemacht, weil wir sagen ja auch immer, Jumpstart ist ein klasse Einsteiger-Ding. Mhm. Keine Frage. Aber halt nicht in so einem Foundation-Set, wo so als Grundstein, um Standard wieder stark zu machen. Das war die Idee. Wir bringen Standard nach vorne. 5 Jahre ist dieses Set standardlegal. Das wird jetzt das Ding. Und dann machen sie Jumpstart-Beginner-Boxen, die nicht standardlegal sind. Und dann auch noch diese Special Guests mit rein, die übrigens auch nicht standardlegal sind. Oder nur zum Teil standardlegal, wenn sie in dem Format legal sind. Und das finde ich so scheiße. Alles andere davon. Playbooster, stehen aktuell stark in der Kritik nach Bloomborough. Stark in der Kritik, keine Frage. Jumpstart, wir sind uns einig, wir lieben Jumpstart. Beide. Das ist eins der ersten, das erste Video, was wir jemals zusammen produziert haben, war ein Jumpstart-Video.
Deinem Kanal damals.
Genau, großartig. Dieses Beginner-Box, sie hätten es einfach Jumpstart-Box nennen können. Warum haben sie es nicht einfach Jumpstart-Box genannt? Das triggert mich hart, weil es einfach dumm ist. Starter-Collection finde ich geil. Deckbuilder Toolkit, mega. Jetzt mit diesem Wheel mit dabei, was ein einfach besserer Spindown-Würfel ist, Hammer. Bin ich auf den Preis gespannt, aber finde ich Hammer. Collector-Booster sind halt Standard, Bundles sind Standard und wie gesagt, Pre-Release-Pack, dass wir ein Pre-Release-Kit zu diesem Set bekommen, finde ich tatsächlich großartig, weil Leute, die damit einsteigen, die damit Pre-Release machen, können, wie gesagt, diese Karten 5 Jahre lang im Standard machen. Mhm. Und es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als hätte man jetzt 9. Edition, 7. Edition, 8. Edition und so weiter, diese Hauptsets, die es damals gab, eben jetzt genommen, die man immer wieder gereprintet hat, die immer sehr ähnlich waren. Also 7., 8. und 9. Edition waren sehr, sehr, sehr ähnlich. Und statt dass man die jetzt einzeln rausbringt, bringt man die in einem großen Schwung raus und sagt halt, das Set ist 5 Jahre da. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass sie das nicht 5 Jahre lang den Stores aufs Auge drücken können. Weil wenn es weg ist, ist es halt weg. Aber ansonsten muss ich sagen, Produktpalette, bis auf, dass sie Jumpstart da reingepackt haben, das ist dumm. Alles andere finde ich ganz cool.
Ja.
Ich muss eine Sache noch sagen, ich finde es ganz weird, dass der Code irgendwie dafür FDN ist. FDN finde ich irgendwie, es kommt mir nicht so gut über die Lippen. Ich weiß nicht warum.
Er ist sehr konsonanten-heavy. Mhm. Aber tatsächlich, ich müsste gerade noch einsteigen bei der Beginnerbox, denn ich habe mir gerade noch mal genau die Produktsachen angeschaut. Und wir haben, wie gesagt, die 10 Themed Jumpstart Packs, wobei jedes Pack natürlich 20 Karten von Foundations beinhaltet. Jumpstart Packs are predetermined and designed for beginner play. Also es sind andere Jumpstart Packs wie die man dazu kaufen kann. Und auch hier ist nochmal der Hinweis, Packs contain additional Foundation Cards and do not contain cards from Foundations Jumpstart.
Okay,
ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den ganz viele Leute überlesen haben.
Ja, ja, echt so.
Weil ich glaube, das steigert den Wert von dieser Beginner-Box tatsächlich um einiges nochmal.
Vor allem für Beginner, vor allem, weil es halt dann auch wieder Standardsachen sind, weil die Karten weiter nutzen können. Das ist ein großer Unterschied tatsächlich. Total. Ja.
Und wir haben uns tatsächlich kurz vor der Aufnahme schon drüber unterhalten und ich habe diesen Satz jetzt auch gerade eben erst gelesen, als du drüber gesprochen hast, dass ich nochmal darüber gegangen bin. Deswegen ist das vielleicht nochmal was, also da würde ich jetzt den Kritikpunkt ansetzen, dass wir, wenn wir Jumpstart-Packs verkaufen, einzeln und in diesem Beginner-Pack, dann, also die dann beide Jumpstart Foundations
zu nennen,
ist auch ein bisschen komisch. Aber ich bin froh, dass wir zumindest das Problem weg hatten, dass die Beginnerbox tatsächlich dann auch einen überleitet in Standard.
Ich glaube cool tatsächlich, es wär besser gewesen, wenn sie einfach diese normale Jumpstart-Box einfach hätten rausgelassen und gesagt hätten, hey, wir bringen Jumpstart in einem Monat. Ach nee, warte, ein Monat ist ja schon Duskmorn. aber wir bringen das irgendwann anders so als ein Set raus. Dieses Foundation Jumpstart. Ich freue mich drauf. Ich werde mir ein paar Displays tatsächlich holen, einfach damit zocken, weil ich liebe es, Jumpstart zu spielen.
Ja, Jumpstart ist sehr cool.
Jumpstart. Mega, mega Set. Und ich liebe auch diese Standard-Jumpstart. Die Leute glauben es mir ja nicht, wenn ich irgendwie sage, dass ich noch irgendwie 8 oder 9 Dominaria-Jumpstart-Displays zu Hause liegen habe, weil ich es einfach großartig finde. Und diese Beginnerbox dann mit Jumpstart zu benennen, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es wieder cool, dass es halt jetzt playable ist.
Ja.
Weil man dann auf der einen Seite so eine Collection hat, so wenn jemand einfach nur viele Karten haben will, und der andere kann halt direkt anfangen zu spielen, das Spiel zu lernen, was halt zwei verschiedene Wege sind, was zu lernen, was ich sehr gut finde. Und ja, wie gesagt, Playbooster, absolute Kritik aktuell, wirklich, wirklich hart in der Kritik. Weil sie halt bei Bloomburrow knapp 38% weniger doppelte Rares drin haben. Weil da halt an einigen Slots rumgedreht wurde. Nicht nur am letzten Slot, sondern der halt irgendwie runter ist, irgendwie um 15%, sondern auch viele andere Slots aus der Liste, aus einem Wildcard-Slot und so weiter und so fort. An vielen wurde rumgedreht, sind 38% weniger eine Chance, eine doppelte Rare zu ziehen. Das ist schon krass wenig. Und Playbooster fühlen sich sehr stark nach Draftboostern an. Und das ist ein bisschen traurig, weil
es sollte halt eigentlich mehr sein als das, ne?
Genau, es sollte mehr sein, vor allem, wenn wir mehr dafür bezahlen.
Genau.
Was wir ja tun, effektiv.
Total.
Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Ich kann verstehen, dass Leute aktuell, die jetzt hier einschalten, vielleicht sich fragen, was ist dieses Foundation? Habe ich noch nie von gehört. Juckt mich nicht. Macht weiter. Weil ich habe ein bisschen das Problem, die Artworks sehen für mich sehr generisch aus.
Aber ich
sehr
glaube,
basic.
Ich glaube, das ist aber auch genau das, was gewollt ist, weil es ist ja wirklich dieses Einsteiger-Ding. Es soll ja auch, man sieht zum Beispiel auf der Beginner-Box, vorne ist das Artwork von Liliana und Ajani, zwei sehr prominente Planeswalker, die sehr häufig vorkommen, die auch in den Planeswalker-Decks früher sehr beliebt waren.
Hm.
Und vor allem sieht man hier auch schon, es gibt einmal so ein Vampir-Deck, angeführt von Liliana, und einmal ein Katzendeck, was wahrscheinlich von Ajani angeführt wird.
Vermutlich.
Und ich finde es tatsächlich ziemlich spannend, dass sie hier auch, es gibt zwei Gameboard-Playmats, was wahrscheinlich eine neue Art sein wird von Playmats. Also sie hat nichts mit unseren Stoff-Playmats zu tun, sondern wahrscheinlich
wie
so ein Boardgame, was man so aufklappt.
Kennst du noch früher die Yu-Gi-Oh! Playmats, die du aus den Starter aufgeklappt hast? So Papierdinger.
Ja, diese Papierdinger.
Aber ich gehe stark davon aus, dass das sowas ist.
Aber würdest du die Gameboard dann nennen? Also ich
die werden Gameboards genannt, auch im Brettspiel tatsächlich.
Schade.
Und bei Yu-Gi tatsächlich auch. Ich hoffe, dass es was Besseres ist, weil es sieht viel, viel, viel besser aus auf den Bildern.
Ja.
Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es genau das ist.
Vor allem, ich finde halt das Spacing ziemlich gut. Also es ist so, das hat man sehr häufig, oder das sehe ich sehr häufig, wenn Leute neu bei Magic sind, sich ein Commander-Deck gekauft haben, meistens bei Amazon irgendwie eine Playmat genommen haben, die dann so die Zonen haben. Und ich finde die immer relativ hässlich. Mhm. Gerade wenn sie so Exile, Friedhof, Deck und noch was anderes quasi an einer Seite so haben. Und es ist halt so, du hast 4 Stapel so rechts. Aber hier, finde ich, ist es ein bisschen besser aufgeteilt.
Mhm.
Und ja, ich finde das tatsächlich ganz schön, weil halt da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, die Beginnerbox ist wirklich für mehrere Spieler gedacht. Und die Idee von Foundation, so wie ich sie zumindest verstanden habe, ist, dass sie halt auch rund um die nächsten 5 Jahre eben verfügbar sein wird. Und hoffentlich werden die Karten halt auch eben relevant bleiben für diesen Zeitraum.
Und hoffentlich dass man halt wirklich werden sie so lange kann, auch gedruckt.
Das ist halt eben das andere Ding. Aber ich gehe mal schon davon aus.
Du meinst so wie die Starter-Commander-Decks?
Naja, gut, aber die waren ja auch irgendwann discontinued. Und hier
nee, das
die
war, waren nicht dafür ausgesagt. Heute haben wir kein Announcement, dass sie discontinued sind.
Die, aber die
sollten immer,
Challenger-Decks wurden auch nicht announced, dass sie discontinued werden.
Nein, aber hier wurde angekündigt, dass sie für Evergreen eben da sein sollen. Die Stores sollten sie die ganze Zeit bestellen können. Deswegen bin ich so salty darüber, weil ich mir gedacht habe bei der ersten Wave so, lass sie halt an die Leute, an die Local Community. Du kannst ja in 2 Jahren, kannst du ja immer noch kaufen. Und nee, kannst du nicht, weil sie einfach nie eine zweite Wave. Du konntest nie eine zweite Wave als Store bestellen.
Das ist hoffen wir mal, dass sie es bei Foundation besser machen.
Ja.
Weil das finde ich tatsächlich ziemlich cool, jetzt ab sofort dann sagen zu können, hey, Magic Foundations, hol dir die Beginnerbox, da sind 10 verschiedene Themed Decks drin, da kann man genug mit herumspielen, man kann Vampire, Katzen, Burn, Goblins, wie auch immer, alles mal zusammenwerfen, mal gucken, was einem gefällt und man sich dann vielleicht wahrscheinlich vom Power-Level her nicht davon direkt ins Standard wagen, aber zumindest das als Grundlage nehmen, vielleicht sogar mit der Starter-Collection zusammen halt, um eigene Decks dann zu holen. Und ich finde, das ist ein sehr viel, wie soll ich sagen, man nimmt die Spieler, die neuen Spieler sehr viel ernster mit diesen Produkten, als sie es bisher getan haben. Wo man so absolut ein bisschen alleingelassen worden ist. Hier hat man zumindest schon mal den ganzen smoothen Übergang zu, hey, spiel doch mal Standard. Und ich finde, das ist ein sehr, also hätten sie das mal mit dem Revitalized Standard direkt zusammen angekündigt, hätten wir schon länger gewusst, dass das kommt, wäre, glaube ich, die Situation mit Standard auch einfach eine ganz andere geworden. Weil ich finde, das macht einen sehr kompetenten Eindruck tatsächlich.
Ja, absolut, tatsächlich, finde ich auch. Ich bin auch gespannt, sie haben bei den Collector-Boostern schon runtergeschrieben, dass es unter 1% aller Collector-Booster eine Fractured Foil Japanese Showcase.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Also Fractured Foil Japan Showcase finde ich ganz spannend. Dann ist wahrscheinlich wieder sowas wie limitierte Karten 1 von 500 oder sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Da bin ich halt mal ein bisschen drauf gespannt. Ansonsten muss ich sagen, man liest ganz, ganz wenig von Foundation. Das hat einfach die Bewandtnis, dass es ein Hauptset ist. Es ist ein Hauptset, was einfach da ist. Und Hauptsets hatten nie einen Hype-Faktor, hatten nie einen Punkt, wo man sagt, hey, das geil, das neue 9. Edition ist draußen oder so, sondern hey, okay, die neue 9. Edition ist draußen, darauf kann ich mich verlassen. Deswegen finde ich es auch cool, dass sie den Namen einfach gewählt haben mit Grundstein, also Deutsch Grundstein. Und ich habe heute schon zweimal den Witz gemacht, ich muss euch den auch antun. Der Grund, warum niemand drüber redet, ist, weil es Grundstein und nicht Hypestein redet. Also heißt.
Ja. Also ich meine, das ist halt das Ding, aber ich glaube, das ist halt so eine, also das zum einen, was du sagst, auf jeden Fall, dass es nicht so gehypt ist, dass es jetzt nicht The Hyper Spark of Magic heißt. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ist auch eine Bescheidenheit, die Magic the Gathering jetzt mal wirklich gut tut. Weil gerade zwischen den Releasen ist es halt wirklich sehr schwierig, sich halt auch auf sowas doch zu freuen. Und ich find's auch okay, das Set einfach zu akzeptieren, was es ist. Also wir haben ja auch schon ein paar Previews gesehen mit halt sowas wie Lanova 11 oder Day of Judgment, die jetzt auch einfach standardlegal ist. Und das kann man halt einfach als etablierter Spieler kann man das einfach abhaken und sagen, jo, ist notiert, weiß ich Bescheid. Für den Rest, Leute, die halt eben neu anfangen, kann das halt wirklich so ein Set sein, was hoffentlich halt auch die Tiefe mitbringt, so ein bisschen dann auch mit Spaß zu haben. Und da muss ich sagen, ist halt zumindest die Produktfront auf jeden Fall schon ganz gut ausgestattet.
Ja.
Eine Sache, die ich aber noch sagen will, ist, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Sachen kosten werden. Also gerade die Starter Collection, ich glaube, die Deckbuilders Toolkits waren früher bei so 30, 35 Euro, wenn es mich nicht falsch
erinnert. Ich meine, die wären bei 45 gewesen.
Oder sogar, ja, 45 kann sein. So, auf jeden Fall nicht ultra teuer, habe ich im Kopf gehabt. Genau wie die Beginners Box. Also es sind 10 Jumpstart-Packs, die aber quasi Standard-Jumpstart-Packs sein werden.
Und die vorgebaut sind tatsächlich.
Genau,
also
und die vorgebaut
extra
sind.
Dabei.
Genau. Und da bin ich halt auch mal gespannt, inwiefern das halt was sein wird, wo
wenn
sie dann
mehr
sagen,
als
okay,
20 Euro kostet, ist das schon wieder raus.
Eben, das ist halt so das Ding. Wenn das jetzt 50 Euro kostet, dann ist es schon ein sehr harter Einstieg. Da könnte man eher Commander-Decks empfehlen, wenn man halt wirklich nur mit seinen Freunden spielen möchte. Aber im Endeffekt finde ich es gut, dass sie so ein bisschen die Kritik wahrgenommen haben, dass Magic gerade nichts für Einsteiger ist.
Ja.
Und haben jetzt hier quasi eine komplette Produktpalette geliefert, den Punkt zu widerlegen. Ich find's okay, dass es kein großes Hype-Set gibt, aber ich kann dir schon garantieren, da werden wieder Fractured Foil Japanese Ultra Rare Karten drin sein, wo auch die absoluten Sammler wieder einen Spaß dran haben werden.
Ich bin gespannt, was Jumpstart bringt, weil Jumpstart ist war für mich für Legacy natürlich immer ganz spannend.
Total.
Ich habe gerade eben mal durchgelesen, das Ganze kommt am 15. November raus,
also genau.
Relativ spät. Was mich ein bisschen wundert, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie noch ein bisschen früher kommt, ehrlich gesagt. 15. November klingt schon sehr, sehr spät.
Aber ich meine, wann kommt der Duskmourne? Kommt das dann im Dezember?
Nee, Duskmourne kommt davor. Duskmourne kommt nächsten Monat.
Ich hab irgendwie Foundations verordnet zwischen
Ich auch.
Ja, okay. Dann kommt das im September, Foundations im November und dann im Dezember haben wir hoffentlich mal ein bisschen Pause zur Weihnachtszeit.
Hoffentlich.
Aber ja, ich muss sagen, also der ganzen Kritik also diese auch gerechtfertigte Kritik auf jeden Fall, aber ich muss sagen, das lässt mich schon so ein bisschen mehr aufatmen im Thema Produktdesign, was jetzt nicht reiner Hyperkapitalismus ist, sondern halt wirklich was, wo man sich sagt, okay, das wird nicht das krasseste Set, das wird wahrscheinlich jetzt nicht von den Regalen fliegen, aber es wird halt was sein, worauf man immer zeigen kann und sagen kann, hey, steig hier ein, das macht hier auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Dementsprechend bin ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ich weiß, bei dir ist das so ein bisschen
Mixed Feeling. Wie gesagt, ich hätte diese Jumpstart-Sachen und Special-Guest-Sachen rausgemacht, weil das verwirrt neue Spieler nur. Und wenn ich neue Spieler targete, dann lasse ich das raus. Man kann Collector-Booster von mir aus machen mit 1% Millionen teure Karten. Klar, kein Problem, das ist mir total egal. Aber wenn es mir um Spieler geht, und uns geht es ja meistens um Spieler, das muss man jetzt dabei sagen, wir sind kein Finance- und Trade-Channel. Bei Spielern, gerade bei neuen Spielern, die sind ja jetzt schon verwirrt, wenn die Booster aufmachen und dann auf einmal irgendeine Karte aus Special Guest drin haben, dann hinten eine Karte von der Liste drin haben und so. Es ist einfach pure Verwirrung. Und das hätte man hier einfach rauslassen können und sagen können, okay, es ist Grundstein, ja, es ist Foundation, es ist die absolute Grundbasis. Und bei der absoluten Grundbasis lassen wir dieses fancy Gedöns einfach mal raus und dann hätte man Jumpstart 25 einfach, keine Ahnung, zum Weihnachtsrelease machen können oder so.
Ja.
Und dann wäre ich vollkommen fein damit, weil ich auch die normale Produktpalette davon sehr gut finde und es sehr positiv finde, dass Wizard of the Coast hier an die Neulinge was macht.
Mhm.
Ich hoffe, dass sie bis dahin die Playbooster in den Griff bekommen, weil wenn die noch weiter schlechter werden, kriegen wir langsam echt ein Problem.
Ja, das ist ja aber so die übliche Strategie. Sie geben uns erst ein Produkt in einen supergeilen Modus und werden so stückweise zurückgearbeitet, wie bei den originalen Set-Booster waren es so, wo du dann am Anfang kurz irgendwie Fetchlands und Zendikar Rising bekommen, dann wurden die auch immer schlechter. Collector-Booster, weiß ich auch noch, Throne of Eldraine war damals richtig krass vom Value, was du aus Collector-Booster ziehen konntest. Mittlerweile ist es ja auch mehr so, weiß nicht, halbgar.
Sind halt keine nummerierten Karten drin.
Eben, und das wird halt immer weiter zurückgegangen. Deswegen überrascht mich das in gewisser Weise bei Playboostern jetzt nicht wirklich. Aber wie seht ihr das denn mit Magic Foundations? Ist das was, worauf ihr ein Auge habt? Habt ihr vielleicht den einen oder anderen Magic-Interessierten nach Bloombarrow schon drauf heiß gemacht, dass da vielleicht ein Grundsteinset bald kommt, worauf man sich eben stürzen kann? Oder sagt ihr, hey, ich bin schon in Magic, mich interessiert das Ganze nicht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Und dann ziehen wir doch mal weiter zu Secret Lair News. Aber nicht, wie wir sonst Secret Lairs besprechen, sondern wir wollen noch mal ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und ein bisschen drauf gucken, wie haben sich Secret Lair Jobs entwickelt und ist das gut so? Der Aufreißer ist jedoch die neue Secret Lair Job, die Elevator Super Drop, die unter anderem diejenige ist, falls ihr das Social Media mäßig verfolgt habt, mit Monty Python, wo ganz viele Universes Beyond Karten mit drin sind. Darum soll es aber auch eben nicht gehen. Long story short, was das angeht, ich glaube, es gibt keine Secret Lair Drop, die den Value wieder reinholt, den man dafür ausgibt. Also klar, die Artworks sind cool, aber ich weiß nicht, ist da irgendwas, wo du sagst, value-mäßig wäre das interessant gewesen, würde man das bekommen?
Ich glaube tatsächlich die Braindead Creatures.
Oh ja, okay,
mit Consecrated, das stimmt. Consecrated Sphinx, Wurmcall Engine, Kikiki, Mirror Breaker, Chaotic Crew und eine Meteor Golem, weil irgendwer bei Wizards liebt Meteor Golem. Und ansonsten hatten wir auch nur Länder, so ein paar Commander-Artefakte, die nicht so gut waren.
Ja.
Gute Planeswalker tatsächlich. Planeswalker war nicht so kacke. Der Tezzeret Master of the Bridge kostet tatsächlich 25 Euro, also war 25 Euro, weil der so nur als Promo rausging bei Aether Revolt. Ja. Und sonst gab's den halt nicht. Soren Markov ist auch nicht so der Schwächste. Mhm. Dementsprechend auch die Planeswalker Showcase Bloomborough waren ein bisschen teurer. Da hätte man das auch noch mitmachen können. Die Featuring mit Terastodon, Arbor Elf, das ist nichts. Und auch die Monty Python. Wenn man jetzt davon absieht, dass es Monty Python ist.
Das ist halt das Ding.
Genau, es ist halt das eine sehr hart nah kalkuliert. Also das Dark Depths ist sehr nah kalkuliert. Und bei dem anderen haben wir halt mittelmäßige Karten, die jetzt in öfter Zeit sehr oft Reprints hatten, wie Dismember oder Buried Alive oder so.
Mm, ja, und das ist halt das Ding. Ich glaube, der Hauptappeal dieser Drop war wirklich diese Monty Python-Geschichte. Deswegen war der Hype auf jeden Fall ziemlich hoch.
Ja.
Und wir haben ja, also Secret Lairs haben ja einen langen Weg vor sich. Erst wurde es halt so angekündigt, es ist Print-to-Demand. Man kann, alle können bestellen innerhalb von einem gewissen Zeitraum.
Einem Tag.
Innerhalb von einem Tag.
Am Anfang war es ein einziger Tag.
Ja.
Und das haben sie irgendwann aufgelockert auf irgendwie eine Woche und dann war es irgendwie ein Monat.
Ja. Und dann wurde quasi gesagt, okay, wir haben immer das Zeitfenster so ein bisschen angepasst, weil sich Leute halt beschwert haben, nachvollziehbarerweise, dass sich in einem Tag zu entscheiden sehr kurzfristig ist. Haben dann meiner Meinung nach so ein bisschen das perfekte Mittelmaß gefunden, wo sie gesagt haben, hey, du hast so 3 bis 4 Wochen Zeit, das zu bestellen. Du kannst dir die Boxen angucken und jeder, der bestellt, bekommt was. So, jetzt haben wir Limited Supply. Ich glaube, seit Anfang des Jahres mehr oder weniger. Ja. Diese Sheldon Mannery Gedächtnis Secret Shop war die letzte. Genau, die war noch ausgenommen. Das war die letzte, die.
Nee, die war schon mittendrin. Die war schon mittendrin und wurde dann aber gesagt, okay, also das, die machen wir mal nicht on demand tatsächlich. Ah, okay. Das war mittendrin eine Ausnahme tatsächlich.
Aber es war trotzdem die letzte, die so vertrieben worden ist.
Es war die letzte, die so vertrieben worden ist, aber sie war schon in dem Zeitraum, wo eben andere Limited Supply schon waren tatsächlich. Also,
genau. Und dann hatten wir die Sommerdrops mit Hatsune Miku, mit den ganzen Kram, die haben wir auch noch besprochen. Und jetzt hat es meiner Meinung nach einen Punkt erreicht, wo sich sehr viele Leute beschwert haben, jetzt gerade bei der Monty Python Geschichte, was sehr lustig war. Manche Content-Creatoren haben quasi eine Woche bei der Ankündigung gesagt, ey, Monty Python kommt zu Magic, wie lustig, wie geil, nice Reprints, ist so ne, sehr passend, wie es umgesetzt wurde. Und dann 2 Tage später kam das große Frust- und Bashing-Video. Secret Lairs sind einfach nur Desaster, funktioniert so nicht. Jetzt natürlich die Frage an dich, hast du dich in die Schlange gestellt für Monty Python und hast du was bekommen?
Das klingt jetzt, also das, bitte votet nicht down das Video, das klingt jetzt ganz schlimm. Also ich hatte welche im Warenkorb und ich bin auch mit dem Warenkorb, muss man dann ja sich einloggen, muss ja zur Kasse gehen. Ich war auch schon bei Kasse, ich hatte auch schon eingegeben, ich hätte nur noch auf jetzt bezahlen drücken müssen und in dem Moment sind die ja schon reserviert.
Ja.
Und ich bin rausgegangen wieder. Ich hatte beide zweimal drin, also sowohl das erste als auch das zweite, einmal Foil, einmal Non-Foil. Und ich bin wieder rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist es mir vom Geld einfach nicht wert.
Ja.
Die sind crazy teuer geworden, weil sie halt sehr, sehr selten sind, weil halt wenige Leute sie bekommen haben.
Ja.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, mir persönlich war es das in dem Moment einfach nicht wert. Ich will jetzt keine Sachen kaufen, die jemand anders dann teurer kaufen muss, weil ich sie schon vorher gekauft habe. So ein Mensch bin ich halt einfach nicht. Und mir selber ist es einfach das Geld nicht wert gewesen.
Ja, und das ist halt eben das Ding, die übliche Kauf Geschichte, die man so mitbekommen hat, ist, es waren so ein bisschen wie Taylor Swift Tickets. Man hat sich erstmal eine virtuelle Schlange eingereiht und wurde dann so peu à peu rangelassen.
Genau,
und selbst
das
wenn man
ja immer
zum Switch also zum online gehen des Shops quasi da war und in der Warteschlange war, das hat für die meisten Leute ungefähr so 40 Minuten bis eine Stunde gedauert. Ja, zu dem Zeitpunkt, dass sie kaufen
Minuten
wollte, genau, dass sie das kaufen konnten, da waren schon alle Monty Python Sachen weg und auch die Bundles, wo Monty Python drin war. Und das hat die Leute frustriert. Es gibt einen großen Mega-Thread auf Reddit, wo dann die Mods irgendwann gesagt haben, so, hey, wir haben gerade sehr viele Posts zu dem Thema, wir packen die einfach alle in einen Mega-Thread. Und ja, hier haben Leute teilweise gesagt, es ist eine halbe Stunde danach, gab es schon in USA, in UK, in EU, alles completely sold out, was Monty Python angeht. Leute beschweren sich über das terrible System, was danach geht.
Ja.
Und ja, das ist halt wirklich so ein Punkt. Wir haben Videos bekommen von Pleasant Kenobi, von Tolarian Community College und alle sind ziemlich eindeutig der Meinung, dass das neue Secret Lair System mit dem Limited Supply nicht gut für die Consumers
Ja.
Wer hätte das gedacht? Wizards of the Coast macht eine Entscheidung, die nicht gut für den Consumer ist. wie siehst du das denn mit den Secret Lair Drops? Ist das was, wo du sagst, okay, ist schön, dass selbst wenn die Secret Lair Drops nicht den Value von sich aus mitbringen, was den Reprint angeht, dass sie dadurch Mehrwert kriegen, weil es limitiert ist? Oder glaubst du, es ist einfach was, was einfach künstlichen Hype erzeugt, weil die Leute springen alle mit daher, selbst wenn sie 5 Basic Lands verkaufen?
Ja, tatsächlich leider das Zweite. Denn man muss dabei sagen, ich persönlich bin immer ein Verfechter davon, dass Karten einen Wert haben sollten. Mhm. Weil wenn nichts Geld kostet, würde niemand mehr Booster aufmachen oder Secret-Layer kaufen, dann könnte niemand mehr auf dem Zweitmarkt Karten kaufen, die dann so günstig sind. Und die Ökonomie würde dann kaputt gehen, wenn jede Karte nur 1 Cent kosten würde. Es sei denn, die Booster würden dann 15 Cent kosten. Und am Ende des Tages sind wir hier an einem Punkt, wo ich sage, das kann es aber halt auch nicht sein. Es kann nicht sein, dass Karten künstlich verknappt werden, damit sie eben sauteuer werden. Und es gab es schon. Es gibt bestimmte Secret Lair, die wirklich, wirklich teuer geworden sind mit der Zeit. Das Cats Secret Lair zum Beispiel ist wahnsinnig teuer, weil es halt Katzen sind. Weil man es damals halt bestellen konnte, nur an einem Tag damals noch. Und es sind halt Katzen und die Leute lieben es. Und das Ding ist jetzt, wann kam denn Secret Lair? 2022, oder?
Das kann gut sein. Warte mal, ich schau mal eben nach.
Ja, schau du mal nach. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder ob es nicht in 2020 sogar ist. Und ja, die sind halt schon ein bisschen älter und die Produkte sind nicht mehr auf dem Markt. Und sie sind ja immer schön aufeinander abgestimmt. Da ist ja eine Menge Gehirnschmalz dahinter, hinter diesen Secret Lairs. Ja, sie sind ja meistens nicht dämlich wie bei Herr der Ringe.
So. Die erste kam 2019 tatsächlich.
2019, stimmt, Ende 2019.
Ja.
Zum Weihnachtsding, ich erinnere mich. Und da war auch zum Beispiel das Goblins, da war dieses alles ein Tag. Und da gibt es zum Beispiel dieses Rattending zum Beispiel ist auch nicht so günstig und.
Ja.
Auf jeden Fall war das eben ein Punkt, wo man sagen konnte, okay, Karten können einen gewissen Wert haben. Wenn die Karten aber nur den Wert haben, weil Leute, die es nicht interessiert, sich dazwischen hängen, um das Leuten, die da mit Herzblut dranhängen, die sagen, hey, Monty Python ist Teil meiner Identität. Und ich spiele Magic als zweiten Teil meiner Identität. Und ich muss jetzt das Vierfache oder Fünffache von dem bezahlen, was Monty Python eigentlich gekostet hätte, nur weil jemand anders sich dazwischen geklemmt hat und mir dieses Gate aufbaut. Und das muss ich sagen, das geht gar nicht. Also das ist wirklich menschlich, abartig und unterirdisch, aber gleichzeitig auch von der Firma nicht so gut durchdacht.
Ja,
weil das total muss man doch merken und wissen und sehen.
Ja, total. Also ich glaube, der Punkt ist, sie haben halt ihre Margen, wo sie sagen, mit jeder Secret Lair verdienen sie so und so viel, wahrscheinlich 1000 Millionen Euro, wie auch immer. Und diese Limited, das ist halt eine sehr kalkulierte Sache. Von wegen, wenn sie jetzt von jedem 500 Versionen nur hätten, also von jeder Monty Python, wird mehr als 500 sein, aber sie haben pro verkaufte Secret Lair so und so viel Gewinn, was sie machen, dann ist das ein relativ safer Finanzbooster aus einer wirtschaftlichen Sicht. Aber dieser ganze sekundäre Markt, den sie ja ignorieren, aus rechtlichen Gründen, wegen Gambling und so.
Ja, ja, total ignorieren.
Genau, das ist natürlich so ein Faktor, den bekommen wir als Endkonsumenten sehr deutlich zu spüren, wenn es um Card Market und sowas geht. Aber natürlich für sie ist es erstmal eigentlich egal. Ich meine, es ist eine elegante Lösung gewesen, diese Limited Supply, auf die, ich nehme mal an, zurückgehenden Verkäufe von Secret Lair Drops. Einfach nur, weil die Qualität nicht mehr da ist. Also wir hatten irgendwann Secret Lair nach Secret Lair, Secret Lair, wo wir teilweise, ich glaube, das Schlimmste war Herr der Ringe, wo irgendwie 78 Cent für 40 Euro verkauft worden sind. Und das waren halt neue Karten, aber alles Commons und Uncommons, die niemanden interessieren. Und ähnlich ist es ja auch selbst hier. Der einzige Unterschied ist halt, dass die Karten saulimitiert sind und halt viele Sachen, auch sowas wie die Braindead Lands zum Beispiel, die, ich nehme mal an, nicht so beliebt sind wie die Monty Python Sachen, aber dadurch, dass sie in den Bundles mit drin sind, ja trotzdem auch ausverkauft werden für die errechnete Marge. Und ich finde das halt, ich finde das groß schwierig. Also es ist ein großartiger Move, wenn man finanziell dran geht und Wizards of the Coast quasi die Zahlen pushen muss. Das ist auf jeden Fall eine großartige Strategie, das zu erreichen. Was Konsumentenvertrauen angeht und was Endkonsumenten angeht, ist das fürchterlich und ich würde allen abraten, Secret Lass zu kaufen, solange dieses System in Play ist. Also man beteiligt sich hier an ein rubbellosartiges System, ob man jetzt gewinnt oder nicht, aber das, was man gewinnt, ist die Option, was zu kaufen, was die Definition von Hyperkapitalismus ist, was halt, ja, das ist halt absolut was, wo ich persönlich sage, okay, es reicht mir, ich steig aus. Also ich muss wirklich sagen, wenn die Supplies so gering sind, dass wenn ein Hype-Set oder eine Hype-Drop wie die Monty Python-Sachen sofort ausgebucht sind, und wir reden nicht ausgebucht nach einem Tag, sondern wirklich nach wenigen Stunden, nachdem das Ding live geht.
Nicht mal eine Stunde.
Dann ist es wirklich einfach falsch berechnet, dann ist es nicht Consumer Demand und es wird billigend hingenommen, weil sie verkaufen es ja, sie kommentieren es ja auch nicht. Es gibt keine weiteren, sag ich mal, Aussagen von Wizards of the Coast, was dem eben so ist. Und da muss ich sagen, so schade wie es ist, aber vote with your wallet. Also sag wirklich, ich kaufe keine Secret Lair Drops mehr, bis das System überarbeitet ist oder wir wieder an dem Grundsystem wieder drin sind, wo die größte Kritik, die sie sich anhören mussten, die mangelnde Qualität an Secret Lair Drops ist. Die jetzt immer noch besteht, nur jetzt ist sie limitiert, deswegen verkauft sie sich gut. Also ich finde es einen absoluten Tiefpunkt für Secret Lair Drops gerade. Ich habe das Gefühl, der Aufschrei war nicht mal so groß, als die Walking Dead Sachen rauskamen, als die spielerisch exklusive Karten drin haben. Wobei das schon ziemlich groß war, muss man sagen.
Das war schon groß. Ich würde eher sagen, ich finde es spannend, dass es jetzt so groß ist, weil mit Hatsune Miku ist fast dasselbe passiert und viele Leute haben es gefeiert.
Ja.
Aber da hat man auch das Gefühl gehabt, man hatte eine reelle Chance.
Ja.
Und hier ist es halt so, wenn Monty Python, ich weiß nicht, ob irgendwer bei Wizard of the Coast einfach nicht gerafft hat, was sie da für eine Franchise haben. Das kann natürlich auch sein. Weil ich glaube nicht, dass sie genauso viele Monty Python Holy Grail 1 Volume 1 genauso viele haben wie Secret Lair X Brain Deadlands.
Ja.
Das glaube ich nicht. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, Wizards, change your system.
Ja.
Weil wenn man sich das überlegt, Monty Python oder auch generell Universes Beyond sind so wichtig für das Spiel und sind so großartig für das Spiel, weil es einfach Leute erfreuen kann. Leute sind auf einmal hyped und freuen sich, hey cool, ich kann mein Monty Python Deck spielen zum Beispiel. Und es ist ja das Geile, die Monty Python Karten kannst du halt alle in irgendeinen Decks dann reinknallen und sagen, hey voll cool.
Ja.
Und das kannst du doch jetzt nicht so kaputt machen. Ich habe Mitte letzten Monats den Blackie Talk rausgehauen, wo ich über genau Universe Beyond geredet habe und wie gut sie das gemacht haben, wie viel sie sich gebessert haben zu damals.
Mhm.
Ja. Und hier muss ich leider sagen, dadurch, dass sie es jetzt in Secret Lair wieder verpacken, in dem absolut neuen System, machen sie es sehr, sehr, sehr schwierig.
Genau.
Ich finde es, by the way, ganz gut, dass Monty Python schneller ausverkauft war wie Hatsune Miku. Das hat ein bisschen mein Faith in Humanity ein bisschen revived. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, ist es crazy, dass wir hier diese teuren Karten, die so krass verkauft haben, haben und es einfach niemandem wirklich was gebracht hat, außer Wizard of the Coast, die jetzt sagen können, ja, die Karten sind doch teuer genug, dass wir sie so verkaufen können auf dem sekundären Markt, den wir nicht announcen. Wo man dann sagt, ja, okay, aber das liegt drin, dass ihr sie dreimal gedruckt habt oder so.
Ja, und ich meine, die Flipper, die Scalper, die freuen sich natürlich auch, weil limitiertes Produkt und man kann sich's online erstehen mit Bots und all sowas. Das sind auf jeden Fall gute Sachen, wo man sagen kann, okay, da kann man den sekundären Markt auf jeden Fall ganz gut befeuern. Und vielleicht gibt man ja privat hier und da noch eine Secret Lair irgendwie raus, die dann schön weiterverkauft werden kann. Also, die werden ihr Geld auf jeden Fall schon gemacht haben, aber ich find's halt ein absolutes Unding, wie sie da halt wirklich rangehen. Und es bringt da auch nichts, inhaltlich über die Karten zu sprechen. Also ich zum Beispiel finde die sich dann doch finanziell lohnende Braindead Creatures Box, das Artwork spricht mich halt überhaupt nicht an.
Aber nee, gar nicht.
Ehrlicherweise möchte ich diese Diskussion gar nicht führen, weil das Grundsystem halt so corrupted ist, weil ich halt denke, du meinst eben Hatsune Miku, da hat's noch irgendwie funktioniert. Ich finde, es immer ein ganz guter Indikator ist, bin ich da selber, weil ich bin bei solchen, in Anführungszeichen, Hype-Themen immer zu spät eigentlich. Und ich war in der Lage, mir die Hatsune Miku Foil Drop noch zu kaufen.
Ja.
Ich weiß noch, vor der Aufnahme saßen wir da gemeinsam noch kurz in der Warteschlange und haben das so geholt. Aber ich meine, da saßen wir irgendwie 20 Minuten in der Warteschlange oder so. Das hat jetzt wirklich nicht so lange gedauert. Also das war wirklich relativ entspannt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie hoch der Frust für die Leute gewesen waren, die sich halt die Zeit genommen haben, da anzustehen, nur um dann am Ende noch die beschissensten Secret Lair Drops irgendwie zu haben. Und ja, das ist halt, also das müssen sie auf jeden Fall fixen. Wie sie es fixen, ist mir egal. Im optimalen Welt würde ich gerne das gefixt haben, dass wir wieder das alte System haben, aber Secret Lairdrops, die sich lohnen. Aber müssen wir mal schauen. Also, ich find's halt bizarr, wie so die Narrative von Secret Lairdrops sich gewandelt hat von so, eher kritisch, dann nochmal ein Tiefpunkt mit Walking Dead, dann haben sie es irgendwie wieder gefixt und es ist halt technisch oder regelmäßig unique Karten werden reprinted in Booster-Sets, weil okay, alles klar, die Zeitfenster wurden angepasst, dass es größer wird und jetzt hat man gemerkt, okay, wir müssen nochmal irgendwie anziehen, damit die Leute das wieder uns leer kaufen und jetzt ist wieder ein neuer Tiefpunkt erreicht. Was ich halt einfach kritisch finde. Ich fand eigentlich Secret Lair davor eine ganz gute Ergänzung zum Produkt-Lineup von Magic
Gathering. Es war auch zu viel. Also es ist einfach generell meiner Meinung nach zu viel. Man müsste weniger Secret Lairs machen, dafür welche, die sich lohnen, weil die Pappe, das ist jetzt immer wieder dieses, ich sag mal, die Pappe von den Karten kostet das Gleiche. Hm. Der einzige Unterschied ist, dass sie die Artworks bezahlen müssen von den Künstlern. Oh mein Gott, sie müssen Künstler anständig bezahlen. Das geht ja gar nicht. Oder sie müssen halt Franchises einkaufen. Aber dann macht sie doch anständig. Dann macht doch Karten, wo man sagt, hey, das sind playable Karten, die man spielt, die ja noch gut sind. Und das haben sie ja zum Beispiel bei dem Monty Python, haben sie es ja wirklich gemacht. Also Buried Alive, Dismember, Birds of Paradise, Free Wizards, das sind alles gute Karten, die gespielt werden.
Ja.
Die haben zwar nicht den höchsten Value, aber die werden gespielt. Aber dann mach doch noch so eine Karte, was bisschen und so weiter. Aber
man muss halt dran denken, das sind ja nicht die einzigen Special Editions. Sie müssen natürlich auch noch Collector Booster füllen und sie müssen noch andere Bonusgeschichten füllen. Sie wollen Full Art Commander jetzt im Commander Deck mitbringen mit Special Artwork Reprints von Planeswalkern. Das muss ja auch alles bedient werden. wir sehen das hier, also Secret Lairdrops, man kann es wirklich ein Debakel nennen, man kann es wirklich ein Desaster nennen.
Absolut.
Und ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das was euch vielleicht dann doch anspricht? Es gibt ja auch sehr viele Hype-Kultur-Geschichten, die dann sowas, ich denke an diese, wie heißen die noch, Supreme Modelabels und so weiter.
Die haben da habe ich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie dieses Label heißt, dieses Supreme-Ding.
Genau, also es gibt ja auch eine gewisse Kultur darum, die das auch abfeiert, aber unser persönliches Cup of Tea ist nicht. Aber wie steht ihr dazu? Ist es vielleicht euer Ding und ihr sagt euch, endlich lohnt sich Secret Lair wieder auf eine komische Art und Weise? Oder sagt ihr auch, das ist Bullshit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, wir machen mal noch ein, zwei Fragen. Ask us anything.
Yes. Ein paar Alles Fragen klar. Können wir noch machen.
Genau. Dann erstmal die Frage an dich, Marc. Wie kommen die Leute denn in die Radio Raffnick-Folge mit ihrer Frage?
Also, ihr müsst uns finden. ich würde euch empfehlen, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes mal nachzuschauen. Dort findet ihr einen Link, einen Discord-Link. Den könnt ihr anklicken. Dann könnt ihr zu uns auf den Discord kommen, so wie es über tausende Leute mittlerweile gemacht haben. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr neu seid, werdet ihr rumgeführt. Dann könnt ihr nämlich auch einmal bei Ask Us Anything reinschauen. Und wenn ihr nicht neu seid, dann könnt ihr oben bei dem Bereich Radio Raffnick mal draufdrücken und könnt dort das Ask Us Anything auch einfach mal anklicken und eine Frage stellen. Bitte eine Frage pro Zeile. Ihr könnt fragen, was immer ihr wollt. Wir beantworten es so schnell, wie wir können. Das kann ein bisschen dauern. Aber ja, wenn ihr eine dringende Frage habt, dann fragt meistens die Community diesen meisten Stellen.
Genau. Wir haben zum Beispiel eine Frage, die eigentlich ein ganz gutes Thema ist, dass wir es auch mal ansprechen. Ist wieder sehr Einsteiger fokussiert, aber vielleicht ist es nochmal gut, das unterzubrechen. Und zwar von Lianera/Marco/WGTA. Dort wird gefragt, gibt es schon eine Folge, wo jeder Magic-Spieltyp kurz erklärt wurde, sprich Commander, Arena, Pioneer etc. Wie und wo startet man am besten damit? Die einfache Frage oder die einfache Antwort ist nein. Glaube ich, haben wir noch nicht drüber gesprochen, so konkret.
Nee, nicht im Podcast.
Andersrum, kannst du ganz schnell quasi so aufdröseln, welche Formate relevant sind und welche sich am ehesten zum Einsteigen
anbieten. Wir haben Standard. Standard sind die Karten der letzten 3 Jahre aus standardlegalen Sets. Da gibt es eine wunderschöne Website, die sagt, was ist legal im Standard, also what is in Standard. Da kann man eben sehr, sehr cool mit einsteigen, weil man eben nur die neuesten Karten haben muss. Draft ist ein Spielformat, was für Einsteiger meiner Meinung nach eher weniger geeignet ist, denn es geht eben darum, Karten zu kennen, Karten zu Synergien zu erkennen und etwas zu bauen. Dann gibt es Sealed. Sealed bedeutet, dass man eben mit einem gewissen Anzahl an Boostern ein Deck zusammenbaut. Das ist für Einsteiger wiederum besser, wenn man einen Kartenpool hat, der sich nicht verändert. Beim Draft nimmt man immer eine Karte und gibt den Rest weiter. Und danach würde ich noch Pioneer mit anbringen. Pioneer, das Format, wo man aus Standard ausgerotierte Decks versuchen kann, weiterzuspielen. Mhm. Was manchmal sogar funktioniert, man wird jetzt nicht vielleicht jedes Turnier damit gewinnen, aber man kann sie mitbringen. Das ist gar nicht mal so verkehrt aktuell noch. Mhm. Und damit Leute nicht wieder drunter in die Kommentare schreiben, dass wir es hassen. Ja, es gibt auch Commander. Commander sind, such dir drei Freunde, die schon Commander spielen, bettel sie an, dass sie dich nicht in den ersten 5 Runden weghauen und hab dann versucht, dann Spaß zu haben.
Genau, also man kann vielleicht nur die Oberkategorien sagen, sowas wie halt eben Constructed würde ich definieren, ja, als alles, was 60 Karten-Decks sind, was wo jede Karte 4-mal drin ist.
Und Constructed darunter sind pre-baute Decks, also Commander ist auch Constructed.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, Commander ist mehr so Singleton als eine eigene Kategorie, weil darunter würden ja noch andere Formate fallen. Das
sind halt nicht die offiziellen Kategorien, aber ja.
Nein, das nicht, aber zum Verständnis, es gibt quasi Constructed, 60 Karten, jede Karte 4-mal, darunter fällt Standard, Pioneer, Modern, Vintage und Legacy, also diese sind verschiedene Zeiträume im Endeffekt. Die relevantesten für den Start ist halt eben Standard und vielleicht Pioneer noch. Ja. Dann halt die Limited-Sachen, wie du meintest, Draft und Sealed. Sealed ist da deutlich zu empfehlen, weil du nimmst einfach 6 Booster, baust auch aus dem Deck. Und dann gibt's halt die Singleton-Sachen, jede Karte nur einmal. Meistens sind die Decks halt eben 100 Karten groß. In Commander hat man eben noch den Commander an sich, ist aber nochmal eine spezielle Eigenart. Und weil es hier nochmal direkt gefragt wurde, Arena ist quasi die digitale Version von Magic the Gathering mit einer eigenen Ökonomie, die nicht sonderlich empfehlenswert ist, hauptsächlich Magic drin zu spielen, weil man muss sehr viel Geld ausgeben. Aber auch dort kann man eben Standard und eine Form von Pioneer spielen. Die heißt Explorer da, weil davon noch nicht alle Pioneer-Karten eher auf Arena sind. Aber Arena kann man auf jeden Fall empfehlen, um einzusteigen, denn da gibt's erstmal ein paar Gratis-Decks. Man kann gegen Sparky, gegen eine KI, wobei Intelligenz da auch sehr hochgegriffen ist, also gegen Computer quasi spielen. Gegen was Künstliches spielen und einfach so ein bisschen ausprobieren. Und ich hoffe, die Übersicht war einigermaßen verständlich und hat geholfen. Dann haben wir noch eine Frage von Yugi Socke. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Brot oder doch lieber Brötchen?
Kommt drauf an, was draufkommt. Es kommt literally drauf an, was draufkommt. Also tatsächlich, wenn irgendwie so Nutella oder irgendwas in der Richtung hingeht, dass der die, welche Nutella, dann bin ich tatsächlich beim Brötchen. Mhm. Aber wenn es jetzt irgendwie, ich esse Käse und Marmelade zusammen. Also eine Scheibe Spannend. Käse und eine Marmelade darüber. Ich komme aus dem Schwarzwald von unten, aus dem Süddeutschland ursprünglich. Und wir waren sehr nah an der französischen Grenze und die Franzosen machen das sehr gerne. Und deshalb wurde das ein bisschen abgeguckt. Und da sowas oder auch sowas wie Pflaumenmus oder so oder auch wenn es irgendwie in meinem Fall jetzt natürlich dann Wurst ist oder so, dann ist es natürlich eher so das Schwarzbrot.
Ja. Also ich muss sagen, ich glaube so im Alltag, also so zum Frühstück, eigentlich esse ich lieber Joghurt mit irgendwie Früchten und so ein Gedöns drin. Aber wenn, dann ist es eher das Brot. Aber manchmal, wenn man sich ein bisschen treaten möchte, wenn es irgendwie Sonntag oder Samstag ist, man denkt sich, ach komm, ich gehe zum Bäcker, ich hole ein paar Brötchen für ein richtig geiles Frühstück, dann Brötchen.
Ich bringe auch mal Brötchen mit, dementsprechend.
Sehr gut, ja, stimmt. Dann von Havelock bzw. Manu die Frage, seht ihr mittel- oder langfristig einen Bann oder eine Art Abspaltung von Universe Beyond in bestimmten Formaten kommen? Du schüttelst schon den Kopf. Findest du, da gibt's keine Abspaltung?
Nee, absolut nicht. Universe Beyond wundert mich. Also wir hatten bisher noch keine Universe Beyond in Standard. Mhm. Ich glaube noch keinen Pioneer. Nee. Und da bin ich drauf gespannt.
Also Dungeons and Dragons, wenn man so möchte. Ja, aber
Dungeons and Dragons, aber das zählen wir jetzt mal nicht rein. Genau. Aber sowas wie zum Beispiel die Transformer in Brothers War oder so. Ich kann mir vorstellen sogar, dass es sogar noch mehr wird und dass sowas halt auch in den Sets auch in Standard reinkommt und damit auch in Pioneer reinkommt. Mhm. Universe Beyond ist gekommen, um zu bleiben. Am Anfang haben sich ganz viele Leute beschwert und haben gesagt, nein, ich werde Commander immer ohne Universe Beyond spielen. Ich glaube, der Prof hat damals sogar ein Video rausgemacht zu irgendeinem Format, das einfach alle Karten außer Universe Beyond Karten drin hatte und so weiter. Und mittlerweile ist es ja voll angekommen. Wie gesagt, das glaube ich nicht, dass das ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach Magic aktuell ziemlich hart rettet.
Ja, also ich muss auch sagen, am Anfang von den Universe Beyond Sachen habe ich es auch deutlich kritischer gesehen, als sie jetzt ist. Ich muss sagen, ich baue jetzt gerade noch ein paar Commander-Decks tatsächlich, jetzt von Bloomberry immer noch. Und teilweise sind ein paar Karten, die fallen gar nicht so auf, also so Flame of Arnor oder so. Das hätte genauso gut eine Magic-Karte sein, wie es eine Herr-der-Ringe-Karte sein kann.
Herr-der-Ringe passt eh 1000%.
Genau, das sowieso. Aber auch selbst die Assassin's Creed-Sachen. Also, dass da so ein Sword of Feast and Famine jetzt nicht deutlich heraussticht und der Typ trägt halt eine Kapuze anstatt irgendwie eine Ritterrüstung. Das finde ich schon in Ordnung. Und eine Abspaltung sehe ich auch nicht. Wobei es am Anfang mit der Walking Dead Secret Lair Drop gab es so einen kleinen Aufschrei, wo die Community hat versucht, diesen Bann zu erzwingen mit Universes Beyond. Ist leider gescheitert, oder was heißt leider? Also ist halt gescheitert. Was aber auch, glaube ich, die Zukunft von Universes Beyond Abspaltungen geben wird. Also ich kann mir vorstellen, dass individuelle Playgroups sagen werden, so hey, lass mal ohne Universes Beyond spielen, oder ich möchte meine Immersion nicht brechen oder so. Aber selbst dann hat man auch immer noch Infinity-Karten im Format. Also so richtig in der Immersion bleiben ist, glaube ich, schwierig.
Ja.
Genau, eine Sache schnell abgehakt von Volvarem. Was denkt ihr über das neue Magic Foundations, welches im November erscheinen soll? Wir haben einen ganzen Part darüber gemacht. Ist wahrscheinlich schon draußen auf YouTube und ihr habt es früher im Podcast gehört, deswegen überspringen wir das mal. Und auch dazu passend von Orca, Meme Lord auf dem Discord-Kanal, ist Magic Foundations schon der nächste Tod von Magic the Gathering? Das bezieht sich so ein bisschen auf das Meme. Es gab mal einen Artikel von Mark Rosewater, 15 Mal, wo Magic the Gathering hätte tot sein können. Darunter zählen auch so Sachen wie das erste Mal, dass Foilkarten drin sind, das erste Mal, dass Reprints kamen, das Ende der Whiteboarder, also ganz viele Sachen, die wir heute für gang und gäbe nehmen. Würdest du sagen, dass Foundations ähnlich negativen Aufschrei quasi gibt, also ob es auch irgendwann in 10 oder in ein paar Wochen halt diesen Artikel gibt, 10 weitere Dinge, die Magic umbringen sollten?
Glaube ich nicht. Also dadurch, dass es mittlerweile so ein Meme geworden ist und man, glaube ich, mittlerweile verstanden hat, dass Magic the Gathering nicht am Rande des Verderbens steht. Wir haben letztes Mal drüber geredet. Wir stehen an der Rande von einer, ich will es nicht Rezession sagen, aber von einem Downbreak, was Spielerschaft einem Crash. Wir stehen am Rande von einem Crash, meiner Meinung nach, beziehungsweise unserer Meinung nach. Mhm. Aber selbst das wird Magic nicht töten. Wir lieben Magic. Unsere Community liebt Magic. Es gibt Milliarden von Spielern gefühlt, wahrscheinlich eher Millionen, aber Milliarden von Spielern, die halt Magic the Gathering spielen. Und selbst wenn die auf einmal morgen sagen, wir haben das Headquarter angezündet, wir können die nächsten 3 Jahre nichts machen, dann würden trotzdem Leute lostigern und würden Legacy, Pioneer und sonst was spielen und würden einfach überleben. Magic will not die.
Ja, ich glaube auch. Also das war jetzt auch so ein bisschen die Quintessenz von der letzten Woche, wo wir darüber gesprochen haben, so von wegen, es wird knallen, irgendwann wahrscheinlich, und dann wird es aber auch wieder aufwärts gehen und die Spieler, die knallharten Spieler werden auf jeden Fall drinbleiben und das auf jeden Fall überleben. Dann vielleicht noch eine letzte Frage von Helsinki 1997. Verfolgt ihr Ziele mit Magic the Gathering? Also zum Beispiel das Gewinnen eines Turniers. Wie sieht's da bei dir aus? Hast du noch Ziele in Magic the Gathering, wo du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall noch erreichen? Oder ist das so ein ongoing Ding und du hast ja auch schon viel gemacht?
Ja, ich habe ja schon viele Ziele erreicht. Ich habe sehr, sehr viele Turniere mittlerweile schon gewonnen. Mhm. Das ist ja nicht gerade wenig. Auch auf großen Turnieren gut abgeschnitten. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich muss irgendwie gewinnen, um irgendwie was am Ziel zu erreichen. Ich glaube, und das klingt ein bisschen weird, ich glaube, mein Ziel ist es, Legacy weiter oben zu halten und die Legacy-Community weiter zu formen und Einfluss darauf zu nehmen. Ich glaube, das kann man sagen. Das ist so ein bisschen mein Ziel, auch wenn es eher ein Ziel als Content-Creator ist, als Spieler. Ich glaube, als Spieler, ja, es gibt da noch so ein paar so Titel, wo man sagen kann, hey, Europameister im ELM oder Vintage Legacy Meister beim Eternal Weekend oder so. Sowas kann man natürlich sagen, aber es ist jetzt nichts, wo ich aktiv sagen würde, hey, ich setz mich jetzt hin, ich baue mir jetzt ein Team zusammen aus 5, 6 krassen Leuten und wir brewen da durch und machen und tun, weil das würde ich tun, wenn ich so ein Ziel hätte. Ich würde es sehr stark verfolgen. Da bin ich einfach ein Mensch für, aber das tue ich halt nicht. Mein Ziel ist es einfach, Spaß zu haben, glaube ich.
Ja.
Und diesen Spaß habe ich, egal ob ich gewinne, verliere oder sonst was. Und dementsprechend, ja, ich es ist eine schwierige Frage für mich tatsächlich.
Ja, total. Also es gab auf jeden Fall eine Zeit, gerade am Anfang, wo ich gedacht hätte, so, boah, irgendwie mal auf dem Grand Prix damals noch zu sein oder bei einer Card Market Series in die Top, keine Ahnung, 32 zu kommen oder sowas. Das waren so Sachen, wo ich früher noch gedacht habe, okay, dahin führt mich meine Magic-Reise. Die Art und Weise, wie sich das jetzt so ein bisschen entwickelt hat, muss ich wirklich sagen, ich glaube, mein Ziel mit Magic the Gathering ist, Radio Ravnica weiterzumachen,
ja.
weiter diesen Content zu machen, weiter so ein bisschen die Community zu fördern, gerade auch in der deutschen Community, Leute anzustecken, mit reinzuholen, zu motivieren, da wirklich mit reinzugehen, weil es gibt so viele tolle Erlebnisse mit Magic the Gathering drumherum, wo ich mir denke, du siehst eine neue Stadt, genau, es ist mehr als nur das Spiel, du siehst eine neue Stadt, du lernst einen ganzen neuen Freundeskreis kennen, nur weil du Magic the Gathering spielst. So, es ist ein Connecting-Hobby. Man lernt so viele tolle Leute damit kennen. Und wenn man mal ein Competitive Achievement irgendwie hat, wegen so einem Store Championship, die man gewinnt, dann ist es auch geil. Aber es ist jetzt nichts, worauf ich hinaus spiele. Ich glaube, mein Ziel mit Magic the Gathering ist halt sehr mit Content verbunden.
Ja.
Und ist auch das, was mir halt auch wirklich am meisten Spaß macht. Also, ja, ich glaube, das beantwortet die Frage soweit ganz gut. Gerade wir sind natürlich in einer individuellen Runde, in Situation, das zu beantworten, dass wir nicht nur Spieler sind, sondern auch irgendwie so Öffentlichkeitspersonen, die das so ein bisschen promoten. Und dementsprechend ist es, glaube ich, mehr so die Richtung, in die ich das Ganze drehen würde. Aber vielen Dank für die Frage.
Also, das ist
ganz sehr schön. Wenn ihr mehr Fragen habt an uns, die wir beantworten sollen im Podcast, dann geht doch auf den Discord, verlinkt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Geht in den Ask Us Anything Thread rein und haut da eure Fragen rein. Immer schön einzeln und kurz, damit wir schnell darauf antworten können. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das ohne Geld auszugeben sehr gerne machen, indem ihr uns ein Abo gibt. Einmal bei MTG Blackset, einmal bei mir natürlich, Gamery, auf YouTube. Ihr könnt auch Radio Ravnica folgen auf eurem Podcatcher auf eurer Choice. Liken und 5 Sterne geben, das hilft uns auch immer weiter zu wachsen. Wir haben Social Media, Instagram, Twitter, Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dann etwas Geld ausgeben möchtet, zum Beispiel für leckere Energy-Drinks oder Eisteesorten von Holy, dann könnt ihr das auch tun und uns indirekt unterstützen mit den Codes Ravnica10 für 10% auf euren Einkauf oder Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und was das so gibt, seht ihr auf weareholy.com/radioravnica. Vielen Dank an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und natürlich könnt ihr uns auch direkt unterstützen auf patreon.com/gamery. Und so haben es zum Beispiel diese Goldunterstützer gemacht, und zwar Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H, Simonim, Stormin' Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.